Sofa Talk, der Podcast des Sofa Magazins. Von Studierenden für Studierende. Heute
die nominierten Bachelor-Projekte des Pannonia Project Awards 2021. Was genau hinter den einzelnen Projekten steckt, möchten wir in diesem Podcast herausfinden. Zu Beginn sprechen wir mit Alisa Ung aus dem Bachelorstudiengang Information, Medien und Kommunikation. Sie stellt ihr Projekt Augmented Reality in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin vor. Ja, hallo Alisa.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast, kurz über euer Projekt zu sprechen. Ja, wie das in Zeiten wie diesen so üblich ist, nehmen wir den Podcast ganz bequem und sicher über Videochat auf. Erzähl uns doch zu Beginn mal kurz, worum es bei eurem Projekt genau geht. Ich habe gelesen, es geht um Augmented Reality und das klingt ja grundsätzlich schon mal sehr spannend.
Ja, genau. Also es war so, dass wir im vierten Semester eine Lehrveranstaltung hatten, die Methodik der Online-Forschung hieß, und haben wir eine Online-Befragung machen müssen. Es gab verschiedene Themen zur Auswahl und meine Gruppe hatte sich dann eben für das Thema Augmented Reality in Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpflegerinnen entschieden, da es für uns sehr interessant war. Also das Ziel der Online-Befragung war es eben, herauszufinden, ob es sinnvoll ist, Augmented Reality in den Unterricht mit einzubeziehen und wie die Einstellung der Studierenden und Absolventen des Studienganges Gesundheits- und Krankenpflege ist.
Okay, das war das Ziel. Und was war dann quasi das Ergebnis des Projekts?
Also das Ergebnis war, dass die Studierenden und Absolventen des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege Interesse haben an der Technologie, also Augmented Reality, aber sie können sich irgendwie nicht vorstellen, wie sie das in der Lehrveranstaltung dann machen könnten, also wie das dann umgesetzt werden soll, da sie eben das praxisnahe Lernen und Üben nicht verlieren möchten.
Habt ihr da im Zuge des Projekts vielleicht auch irgendwie Handlungsempfehlungen gegeben, also wie das umgesetzt werden könnte?
Also unsere Handlungsempfehlungen waren zum einen, dass Augmented Reality als Lehrmethode eingesetzt werden könnte, aber nur, wenn die Unklarheiten und die Unsicherheiten der Studierenden bezüglich dieses Themas geklärt werden. Und auch, dass die technischen Probleme durch eine gute Planung und Umsetzung möglichst selten vorkommen sollten, damit eben bei den Studierenden, bei der Nutzung keine Frustration entsteht. Und dann sollte eben die Fachhochschule noch abwägen, welches Endgerät für die Nutzung am sinnvollsten wäre. Entweder ein Smartphone oder ein Tablet, weil das besitzt eben jeder Studierende und so kann er die App auch zu Hause benutzen. Ja.
Was würdest du sagen, was waren jetzt so die Herausforderungen im Zuge des Projekts?
Eine Herausforderung war es vor allem, die ganzen Daten der Online-Befragungen auszuwerten, da wir mit dem Online-Tool Unipark gearbeitet haben zum ersten Mal. Und dann war es auch noch eine Herausforderung mit dem Thema Augmented Reality, weil mein Projektteam und ich noch nicht viel mit dem Thema Augmented Reality auseinandergesetzt haben. Mhm. Genau.
Und jetzt habt ihr auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen besseres Gefühl dafür, was man eigentlich alles damit machen kann, oder?
Genau.
Und was würdest du sagen, was habt ihr persönlich als Studierende im Zuge des Projekts gelernt? Was habt ihr für euch selbst auch mitgenommen?
Wir haben mitgenommen, dass man sehr viel recherchieren sollte, wenn es um Themen geht, wo man sich nicht richtig gut auskennt. Und wir haben auch das Theoretische, was wir gelernt haben in der Lehrveranstaltung, auch in der Praxis umsetzen können. Und ja.
Ja, also bei uns auf der Seite vom Sofa-Magazin ist es ja so, dass die Leute für euch abstimmen können. Warum würdest du jetzt sagen, sollten die Leute genau für euer Projekt abstimmen?
Die Leute sollten für uns abstimmen, da wir ein Thema hatten, das sehr, also noch aktuell ist, eben Augmented Reality. Und wir haben sehr viel Zeit in dieses Projekt gesteckt und hoffen, dass die Leute das auch erkennen.
Okay, super. Dann sage ich vielen Dank für die Informationen zu eurem Projekt und ja, wünsche alles Gute und bin schon gespannt auf die Abstimmung.
Danke auch.
Im zweiten Teil stellt uns Ines Schabhüttl ihr Projekt zum Thema Text-Neck-Syndrom vor. Welche Erfahrungen ihr Projektteam aus dem Bachelorstudiengang Physiotherapie gemacht hat, erfahren wir in den folgenden Minuten. Ja, hallo Ines.
Hallo.
Euer Projektthema betrifft ja vor allem die jüngere Generation, also auch Menschen wie uns beide zum Beispiel. Genau. Erklär uns doch bitte zuerst, was das Text-Neck-Syndrom eigentlich genau ist.
Also das Text-Neck-Syndrom an sich ist eigentlich ein altbekanntes Problem, einfach mit einem modernen Namen neu aufgerollt. Also es geht darum, dass es sich mit Text-Neck einfach um Schmerzen handelt, die im Hals- bzw. Schultergürtelbereich auftreten. Also einfach quasi die klassischen Verspannungen, die so circa jeder kennt, der mal länger im Büro gearbeitet hat oder einfach länger vom Fernseher gesessen ist. Und wie gesagt, mit dem Namen Text-Neck ist es jetzt einfach modern aufgerollt worden, nochmal neu. Und hat es jetzt einfach wieder Anerkennung gekriegt. Und es betrifft vor allem uns, weil wir in der Generation Smartphone eigentlich leben. Also da sind wir ja die Generation, die am meisten damit zu tun hat. Und einfach jetzt auch durch die Pandemie, durch die Umstellung zur Online-Lehre, hat das jetzt einfach einen viel höheren Stellenwert bekommen. Und deswegen haben wir auch dazu entschieden, dass wir das Projekt machen, einfach weil es Anerkennung braucht, dass man da sieht, okay, es ist wirklich ein Problem da, wenn man stundenlang vor dem Computer sitzt oder stundenlang vor dem Smartphone sitzt, was auch immer. Und so wie du gesagt hast, es betrifft hauptsächlich uns, aber eben nicht nur uns. Also es betrifft jeden, der am Tag länger vorm Laptop sitzt, der im Büro arbeitet, der jetzt im Homeoffice ist. Also es betrifft sozusagen eigentlich fast jeden, der mal ein bisschen längere Zeit vorm Bildschirm verbringt und dann leider meist in einer unphysiologischen Haltung ist, also den Kopf nach vorne geneigt hat. Und von dem her haben wir unser Projekt jetzt mal nur auf die FH-Studenten bezogen, aber haben uns auch das Fernziel schon gesetzt von Anfang an, dass es auf jeden Fall ausgeweitet werden kann und vor allem auch, wie gesagt, in den Bürojobs und bei den Homeoffice-Bereichen da auf jeden Fall einen hohen Stellenwert hat.
Genau, vielleicht kannst du gleich ein bisschen genauer darauf eingehen, worum ging es genau in eurem Projekt, beziehungsweise was war das Ziel eures Projekts?
Also unser Ziel war, dass wir ein Präventionsprogramm erstellen. Und somit schon vor dem eigentlichen Schmerz oder Verspannung, wie auch immer die Person das dann aufnimmt, dass wir da vorher schon ansetzen. Also dass es erst gar nicht dazu kommt, dass die Personen irgendwelche Probleme durch die stundenlange Smartphone- oder Laptop-Benutzung haben. Also unser Präventionsprogramm hat sich zusammengesetzt aus einem PDF-Infosheet. Da haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass es für jeden verständlich ist. Natürlich ist die Anatomie dahinter zu verstehen, dass man das Gesamte jetzt mal sieht, okay, was dreht sich da überhaupt. Aber wir haben wirklich gesagt, das soll eben 2 Seiten lang sein, nicht zu lang, dass sich das jeder schneller mal durchlesen kann und jeder mal einen kurzen Überblick bekommt, okay, um was dreht es sich da, was ist die Ursache dahinter, wie äußert sich das, bin ich da vielleicht schon betroffen. Und das Zweite war von unserem Präventionsprogramm wirklich die Erstellung von Videos. Was uns wirklich Herzensangelegenheit war, dass da die Personen auch dann wirklich was in der Hand haben. Was können sie tun, damit sie das vermeiden, dass gar nicht erst so weit kommt. Und das sind wirklich einfache Übungen. Wir haben uns insgesamt 4 Übungen rausgesucht und haben das eingeteilt in Anfänger und Fortgeschritten. Also die Anfängerübungen sind jetzt wirklich Sachen, die man zum Ausgleich machen kann. Wenn man wo sitzt, kann man das machen oder sind jetzt einfach nicht so anspruchsvoll. Und die fortgeschrittenen Übungen sind dann schon ein bisschen in die Richtung Kräftigung und eben ein bisschen zeitintensiver. Und wie gesagt, die 2 Sachen waren eigentlich unser Präventionsprogramm und das finden wir eigentlich ganz gut, dass die Kombination aus einem Text, wo wirklich mal kurz erklärt wird, um was es geht und dann wirklich eine Intervention, die man selber tätigen kann, eigentlich ganz eine gute Kombination.
Was würdest du jetzt sagen, was waren so Herausforderungen vielleicht im Zuge des Projekts, mit denen ihr konfrontiert wart?
Unter anderem die Videos bzw. das Ganze schneiden, bearbeiten. Also es hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber die Zeit haben wir uns auch gern genommen. Und vor allem mal überlegen, okay, was sind jetzt wirklich die relevantesten Sachen, dass man das wirklich kurz und prägnant zusammenfasst. Weil man kann ja ewig darüber reden und vor allem auch bei dem PDF-Infosheet, dass man das wirklich die Punkte kurz erwähnt und das, wie gesagt, bei den Videos eigentlich das Aufnehmen und Schneiden, dass wir da auch quasi eine kleine Geschichte erzählen. Weil bei unseren Videos, wir haben nicht einfach nur die Übungen eingefügt, sondern wir haben wirklich versucht, so eine kleine Geschichte damit zu erzählen, dass man eben am Anfang mal sieht, wie jemand ein Smart Device, eben ein Smartphone oder Tablet, was er immer benutzt, und es dadurch dann eben zu dem Auftreten von dem Text nicht kommen kann. Und durch das Durchführen von den Übungen, also den von uns genannten Übungen, kann es dann dazu kommen, dass es eben gar nicht die Schmerzen sein müssen, die auftreten, sondern einfach, dass man gleich was macht und dass es dann an besser geht.
Das heißt, ich höre schon ein bisschen heraus, ihr habt wahrscheinlich auch im Videoschnitt ein bisschen was zugelernt vielleicht. Was waren sonst noch Bereiche, wo ihr persönlich sagt, da haben wir jetzt im Zuge des Projekts wirklich was dazugelernt auch?
Na, es war auf jeden Fall einfach eine Herausforderung, wirklich so ein großes Projekt jetzt zu starten, weil am Anfang, wie wir die Aufgabe gekriegt haben von der FH, waren sie es gar nicht bewusst, dass es wirklich so groß dann im Endeffekt aufgerollt wird. Also wir haben dann wirklich alles eigentlich, also jeden Bereich bis aufs kleinste Detail durchgeplant und nochmal überarbeitet. Und ich glaube, das war wirklich, wo wir viel dazu gelernt haben, dass wir da in der Gruppe diskutieren und dass wir da gemeinsam dann auf einen Nenner kommen. Aber das hat eigentlich immer voll super funktioniert. Und ich glaube, das war eigentlich wirklich eins von den größten Sachen, was wir gelernt haben, dass man so ein großes Projekt dann wirklich über die Bühne bringt, so wie man es sich vorstellt. Und dass man dann halt teilweise schon wirklich auf ein paar Hürden stößt, wo man dann nicht mehr so vorankommt, wie man es sich vielleicht gedacht hat, aber dann gemeinsam doch wieder schafft.
Abschließend, was würdest du sagen, warum sollten die Leute jetzt genau für euer Projekt abstimmen? Weil es findet ja bei unserem Sofa-Magazin auf der Website dieses Voting statt. Was würdest du sagen, wie würdest du die Leute überzeugen wollen?
Also, liebe Jury, ihr solltet für uns abstimmen, weil unser Projekt einfach wirklich an die Menschen orientiert ist. Es geht um Prävention, es geht darum, Schmerzen, Verspannungen, einfach Probleme zu vermeiden. Und genau da setzt unser Projekt an. Es ist nicht etwas, das man erst dann anfängt, wenn es schon quasi zu spät ist, sondern wir versuchen wirklich vor dem Problem schon anzusetzen. Und wie gesagt, durch die Kombination von unserem PDF-Infosheet und von unseren Interventionen, die man dann direkt in der Hand hat und man gleich sofort nachmachen kann, ist es einfach optimal, dass die Personen zwei Sachen haben, an denen sie sich orientieren können und wirklich dann wissen, um was es geht und damit dann was anfangen können.
Ja, dann sage ich vielen Dank für die Einblicke in euer Projekt. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal alles Gute für das Voting im Rahmen des Pannonia Project Awards.
Dankeschön.
Und ja, ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht.
Ja, ich auch.
Das dritte Projekt unter den Nominierten stellt uns Mara Sophie Fraunholz vor. Sie führte mit ihrer Projektgruppe aus dem Bachelorstudiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen eine Website-Usability-Studie für die St. Anna Kinderkrebsforschung durch. Last but not least darf ich Mara Sophie begrüßen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, euer Projekt dreht sich im Prinzip um eine Website-Analyse oder besser gesagt um eine Usability-Studie. Genau. Erzähl uns doch zu Beginn mal ein wenig, worum es da genau geht.
Ja, wie du schon gesagt hast, also grundsätzlich war der Projekthintergrund, warum das Ganze entstanden ist, dass die St. Anna Kinderkrebsforschung eben eine neue Website gelauncht hat und uns dann quasi damit beauftragt hat, dass wir eben eine Usability-Studie darüber machen, um eben zu sehen, wie die Stakeholder, die für diese Spendengenerierung interessant sind, mit der Website generell interagieren, also wie die verschiedenen Button angenommen werden, ob alles klar zu finden ist und ob alles strukturiert aufgebaut ist. Und das Ganze haben wir dann analysiert mit Eye-Tracking, was wir dann eben über eine Online-Plattform gemacht haben aufgrund der Situation. Hat aber grundsätzlich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen, und war auch irrsinnig interessant, das Ganze mal zu analysieren, wie so eine Website aufgebaut ist und worauf man da achten muss, was die Stakeholder so interessiert.
Das heißt, das Ziel unterm Strich war eigentlich wirklich Handlungsempfehlungen für die St. Anna Kinderkrebsforschung zu geben wahrscheinlich.
Genau. Wir haben uns dann grundsätzlich auch Forschungsfragen gestellt, die wir eben analysieren wollen, zum Beispiel wie es dazu kommt, dass die Userinnen oder User auf der Seite bleiben und was die Leute generell so motiviert, für die St. Anna Kinderkrebsforschung zu spenden und wie schon gesagt, wie die Elemente der Website generell aufgenommen werden.
Und so grundsätzlich eure Erkenntnisse, was waren so die Ergebnisse unterm Strich vom Projekt?
Wir haben unsere Forschungen in quasi vier Einheiten eingeteilt. Also da haben wir vier Strukturen aufgebaut. Die erste wäre Orientierung und Struktur. Da haben wir einfach eben geschaut, wie ist die Website aufgebaut? Wie finden sich die User zurecht? Finden sie die Button zum Spenden? Finden sie die verschiedenen Menüpunkte? Wie ist generell die Seite aufgebaut mit den verschiedenen Bildern von den Leuten, die schon gespendet haben? Ist es übersichtlich? Ist es zu klein, zu groß? Ist es ansprechend für die Personen? Dann haben wir analysiert, ob das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit grundsätzlich von der Website her ausgestrahlt werden. Der dritte Punkt wäre eben der Spendenvorgang, ob es klar ist, wo die Personen spenden können, wie sie spenden können, ob der Vorgang klar strukturiert ist oder ob das irgendwie unklar ist. Und dann generell die Gesamterscheinung. Also eben wie schon gesagt, wie die Website aufgenommen wird. Und es war recht interessant, das zu finden. Also so die einzelnen Erkenntnisse von den Probanden, weil wir hatten, ich glaube, es waren 15 Probanden und Probandinnen insgesamt. Und wir hatten auch jedes Alter dabei. Also war es irrsinnig interessant zu sehen, auch wie verschiedene Altersgruppen die Seite aufnehmen. Und ich muss auch sagen, es waren sehr viele positive Rückmeldungen. Es waren aber auch einige Dinge, die nicht so gut ankamen. Und daraus haben wir dann im Endeffekt ein Resümee gezogen und auch dem Projektleiter rückgemeldet. Und ja, also es war, glaube ich, eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Was würdest du sagen, was waren so die Herausforderungen im Zuge des Projekts?
Ich glaube, generell mal das Einlesen und Einarbeiten in so eine Online-Plattform, mit der man das Eye-Tracking machen konnte. Weil wir hätten an der FH ja grundsätzlich die Möglichkeit gehabt, das im Labor zu machen. Wäre vielleicht auch einfacher gewesen, aber dank der Situation ging das halt nicht und deswegen musste man das eben online machen. Und wir hatten dann auch eben eine Software, die diesen ganzen Screen aufgezeichnet hat, die hieß Screencast-O-Matic. Und dann haben wir auch Interviews zeitgleich laufen lassen, so dass wir eben die Leute aufnehmen konnten, was sie gesagt haben. Und ich glaube, die generelle Schwierigkeit war dann am Ende, diesen riesigen Datensatz, den wir dann hatten, durch diese stundenlangen Gespräche mit den Personen, das alles auszuwerten. Aber im Endeffekt, das war super interessant. Aber ich glaube, das war die größte Schwierigkeit, so dieses neue Erlernen und neue Einlesen.
Das führt mich eigentlich eh schon zur nächsten Frage. Also das wäre gewesen, was habt ihr so gelernt im Zuge des Projekts oder was habt ihr für euch persönlich mitgenommen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich mit Eye-Tracking erst so richtig intensiv wahrscheinlich in Kontakt gekommen seid im Zuge des Projekts, oder?
Ja, genau. Also zwei meiner Teamkolleginnen hatten davor schon das Vergnügen, mit Eye-Tracking zu arbeiten. Und deswegen kannten die sich ein bisschen aus, aber eben auch nicht wirklich mit dieser Website, die wir dann eben genutzt haben. Und ich glaube, so grundsätzlich als Team haben wir irrsinnig gelernt, zusammenzuarbeiten. Und wir sind in der Zeit irrsinnig zusammengewachsen, weil wir das Projekt generell alle als Herzensprojekt angesehen haben. Nicht wirklich als Studie, die wir im Studium machen müssen, sondern wir haben uns alle bewusst dazu entschieden, das zu machen, weil wir eben, ja, das klingt jetzt wild, was Gutes tun wollten und weil wir einfach alle so gemerkt haben, hey, das, da kann man wirklich was bewegen. Und ja, es war einfach, wie gesagt, ein Herzensprojekt und da steckt irrsinnig viel Freude, Motivation und auch viel Zeit drin. Und ja, ich glaube, wir haben das auch damals reflektiert und ich glaube, wir haben wirklich alle gesagt, dass dieser Teamzusammenhalt und dass wir auch jetzt immer noch Kontakt haben, eben das ist, was wir da alle daraus mitgenommen haben.
Das ist eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Abschließende Frage, warum sollten die Leute jetzt genau für euer Projekt abstimmen bei unserem Voting auf der Sofa-Magazin-Seite?
Zum einen, weil ich finde, dass das Thema Kinderkrebsforschung ein irrsinnig wichtiges Projekt ist. Und ich denke, je mehr Leute sich mit so einem Projekt oder je mehr Aufmerksamkeit so ein Projekt bekommt, desto mehr kann man auch ja, die Aufmerksamkeit und Awareness auf diese ganze Studie quasi lenken und vielleicht kann man dann in Zukunft da noch mehr bewirken, noch mehr verbessern. Vielleicht beschäftigen sich die Leute dann intensiver mit der Seite und geben auch Rückmeldung, was man verbessern kann. Das zum einen und zum anderen, weil es einfach super spannend ist, zu sehen, wie Leute interagieren mit Systemen und Webseiten und den Menschen generell und der Kommunikation. Und ja, weil es einfach ein wahnsinniges Herzensprojekt ist, was uns im Team auch irrsinnig stolz macht, muss ich sagen.
Ja, dann vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast.
Gerne.
Ich wünsche dir und deiner Gruppe weiterhin alles Gute für das Studium.
Dankeschön.
Ja, ich werde unser Voting mit Spannung auf der Webseite des Sofa-Magazins mitverfolgen.
Ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich wünsche auch den anderen Projekten viel Glück.
Ja, an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass unser Voting bereits voll im Gange ist. Also gleich mitmachen und für dein Lieblingsprojekt mitvoten. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald beim Sofa-Talk.